wenn ich zurückdenke, ich habe ganz lange gar nicht gewusst, was mein Vater wirklich macht. Du weißt nur, worauf du dich einlässt in der Unternehmensnachfolge, wenn du alles kennst. Und du kannst auch nur dein Unternehmen gut führen, wenn du die Prozesse kennst. Man fragt sich halt auch manchmal, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Also wer kam auf diese bescheuerte Idee, mir diese Verantwortung zu geben oder mir das zuzutrauen?
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich darf euch wieder begrüßen zu einer neuen Folge. Und heute sitze ich im schönen Hilte am Teugeburger Wald und wenn ich hier so rausgucke, sehe ich das tatsächlich auch. Also wirklich eine schöne Kulisse. Ich bin heute bei der Höcker Polytechnik GmbH, die seit 1962 vom Günther Höcker gegründet wurde. Aber dazu vielleicht gleich mehr, denn ich sitze hier nicht alleine im Büro, sondern die Lisa Marie Höcker, besser gesagt, sitzt neben mir und freue mich heute auf eine Folge, weil die Lisa, ich habe sie ehrlicherweise auf LinkedIn, ist sie mir aufgefallen, habe sie dann so ein bisschen nachgelesen, was sie so alles kommentiert beziehungsweise was sie auch postet und habe sehr wahrgenommen, dass sie als Nachfolgerin sehr kritischen Blick auf manche Dinge hat, die sie aber auch selber dann auch positiv beantwortet. Vielleicht ist sie das selber gar nicht so klar. Zum Thema Gen Z beispielsweise, zum Thema Ausbildung, zum Thema unter anderem auch Digitalisierung, KI. Und erstmal vielen lieben Dank, Lisa, dass ich hier sein darf.
Hi Alex, schön, dass du heute hier bei uns bist. Ich freue mich sehr.
Wir wollen uns ja, du darfst gleich ein bisschen was über euch erzählen, was ihr so macht. Ich habe ja schon mal so einen kleinen Einblick gerade bekommen. Wir haben Unternehmenstour quasi gemacht, wie ich finde, mit einem sehr komplizierten Erklärungsbedürftigen, sagen wir es so, erklärungsbedürftigen Produkt, aber super spannend, also wirklich von A bis Z. Und wir wollen beide heute darüber sprechen, über euer Unternehmen logischerweise, über deine Nachfolgegeschichte, wo du vielleicht auch gerade stehst, was da so alles passiert ist und natürlich darüber auch, was Nachfolge, also der Themenkomplex Nachfolge mit Frauen macht, beziehungsweise Frauen in der Nachfolge, in der Führung, wie du das Ganze siehst als Frau logischerweise, wie du das wahrnimmst und wie du den Markt da wahrnimmst. Aber jetzt erstmal zu dir. Erzähl doch mal den Leuten da draußen, wer du überhaupt bist.
Jetzt könnte man so die klassischen, sagen wir mal, Eigenschaften abfrühstücken. Also erstmal, ich bin Lisa Höcker, ich bin 32, Geschäftsführerin und Unternehmensnachfolgerin der Höcker Polytechnik GmbH. Ich bin seit 2019 bei uns im Unternehmen. Vorher habe ich ganz klassisch erst im Bachelor internationale Betriebswirtschaft und Management studiert und danach eben ab 2019 berufsbegleitend Sales Management im Master. Das heißt, ich habe eher den kaufmännischen Hintergrund und nicht so den technischen Hintergrund. Das ist, was ich dann versucht habe, mir in den letzten Jahren, die ich hier war, so gut es geht, irgendwie so ein bisschen anzueignen. Sonst über mich, bei mir liegen hier so die Schwerpunktthemen im Unternehmen im Bereich Marketing, Personalwesen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und KI. Interessiere mich natürlich auch aber sehr für den Bereich Vertrieb und perspektivisch auch das Finanzwesen. Mhm. Und Vater und ich befinden uns jetzt eben ja so seit dem Ende meines Masterstudiums wirklich tatsächlich im Nachfolgeprozess, im Übergabeprozess. Und er hat jetzt noch 2 Jahre, bis er dann tatsächlich in Rente geht. Und wir gehen das Ganze ehrlich gesagt sehr strukturiert an und haben auch einen langen Zeitraum eingeplant für diese ganze Unternehmensnachfolge. Bevor wir da lauffähig eingehen, vielleicht erzähle ich erstmal, was wir als Höcker Polytechnik überhaupt machen.
Das wollte ich gerade sagen. Also, was macht ihr denn hier? Wenn ich jetzt richtig in der Recherche war, ihr habt circa 300 Mitarbeiter mittlerweile. Ihr seid ja schon ein etwas größerer Player als, ich sage jetzt mal, einen kleinen Mittelständler, auch wenn ihr euch so selber noch bezeichnen würdet wahrscheinlich. Wurdet ihr auch nicht umsonst Platz 67 von dem Creditform ausgezeichnet, von 100.000 Unternehmen.
Für Krisensicherung.
Für Krisensicherung, genau.
Genau, richtig. Ja. Natürlich basiert das nicht auf aktuellen Zahlen, sondern immer ein kleiner Rückblick. Aber ja, das ist auch was, worauf man stolz sein kann.
Ja, und das wird man natürlich nicht einfach so. Also erzähl doch mal gerne, was ihr macht.
Ja, genau. Wir haben rund 300 Mitarbeitende und davon immer rund 10% Azubis. Wir sitzen hier im Hilter am Teutoburger Wald. Das ist im Landkreis von Osnabrück. Und wir sind ein klassisches, inhabergeführtes Familienunternehmen. Mein Vater ist die zweite Generation, ich bin die dritte Generation. Wie du in der Einleitung schon erwähnt hast, wurden wir 1962 gegründet von meinem Opa, der auch alles quasi aus dem Nichts aufgebaut hat und mit dafür gesorgt hat, dass wir das Unternehmen sind, was wir heute sind. Wir sind mittelständischer Maschinen- und Anlagenbauer. Das heißt, wir stellen Absaug- und Filteranlagen für die Prozessabfallentsorgung her. Dabei sind das Kunden, bei denen in der Produktion zum Beispiel Staub oder Späne anfällt im Bereich der Holz-B- und Verarbeitung. Es kann aber auch Kunststoff sein, Papierstäube, in der Recyclingindustrie, Wellpappindustrie, aber auch eben auch in der Oberflächenbeschichtung. Das heißt überall, wo irgendwie Farbe auf Produkte aufgetragen wird. Ja. Das heißt ein sehr diverses Kundenfeld und im Endeffekt begleiten wir den Kunden bei dem ganzen Prozess. Also wir schließen unsere Filteranlagen direkt an der Bearbeitungsmaschine des Kunden an, dabei völlig irrelevant, was für ein Material eben bearbeitet wird, und sorgen dafür, dass diese Produktionsabfälle direkt von der Maschine entsorgt werden können. Das heißt, wir filtern die aus der Luft raus. Sollten es verschiedene Materialien sein, grobe oder feine Materialien, können wir die eben auch trennen und tragen die dann am Ende so aus, dass man sie dem Recyclingkreislauf sinnvoll zurückführen kann. Das heißt, wir können dann am Ende diesen Staub und diese Späne, die dann eben entstanden ist, auch in Briketts pressen. Bei Holz zum Beispiel wären das dann Holzbriketts, die man dann nachher wieder verfeuern könnte. Es können aber auch Metallbriketts aus Metallspäne sein, bei denen eben Kühlschmierstoffe zurückgewonnen werden können und diese Briketts dann dem Schmelzprozess zurückgegeben werden können und dadurch eben auch besser recycelt werden können. Dieses ganze Engineering quasi, was der Kunde braucht, um seine Prozessabfälle zu entsorgen, inklusive dem Maschinenbau. Mhm. Das ist unser Kerngeschäft.
Und ich hatte ja, wie gesagt, gerade die Unternehmenstour mit dir und man kann ja die Dinge auf der Webseite lesen, aber wenn man mit dir dann eine Führung macht, versteht man die Dinge tatsächlich noch mehr. Und ich war echt sehr begeistert, dass ihr so diese ganze Wertschöpfungskette einfach mitnimmt von wir saugen euch das ab, jetzt mal ganz in meiner Sprache gesagt, bis hin wir wiederverwerten das oder ihr könnt es richtig entsorgen mit XY. Also fand ich sehr spannend. Vielen Dank dafür übrigens nochmal.
Sehr gerne. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer leichter ist, auch in die Produktion zu gehen und sich das mal anzugucken, weil, wie du am Anfang auch gesagt hast, es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das ist das, wo sich ein, sagen wir mal, jemand, der mit gar keine Berührungspunkte hat.
Du kannst gerne Laie sagen. Also
schwer darunter was vorstellen kann. Die meisten Menschen können sich immer was darunter vorstellen, wenn man sagt, wie bei deiner Küche, wenn die Küchenfronten produziert werden oder bei einem Möbelstück, dann haben die meisten Menschen noch den ehesten Bezug dazu. Weil wenn wir schon über Kartonagen und Wellpappen reden oder über Kunststoffrecycling, dann wird es schon wieder deutlich schwieriger für, wie du sagen würdest, den Laien.
Ja, absolut. Von daher ist ja die Frage, dieses ganze Produkt, das ist jetzt nicht mal 0815 sowieso nicht, aber dadurch, dass es so erklärungsbedürftig ist, hattest du denn dann schon immer auch den Plan zu sagen, hey, ich weiß ja, was mein Papa hier macht, ich steige hier irgendwann mal definitiv mit ein oder wann war dir das so klar?
Wenn ich zurückdenke, ich habe ganz lange gar nicht gewusst, was mein Vater wirklich macht. Ich wusste, dass er hier arbeitet, ich wusste auch, dass es das Unternehmen gibt, ich wusste auch so grob, was in der Produktion gemacht wird, aber dass ich wirklich wusste, was für Produkte hergestellt werden oder wofür der Kunde sie tatsächlich braucht und wofür sie genutzt werden und wieso sie so wichtig sind, das war mir ganz, ganz lange nicht bewusst. Das ist dann so nach dem Abitur gekommen, habe ich mich damit beschäftigt, was will ich eigentlich wirklich machen, bin dann ein paar Monate ins Ausland gegangen, habe verschiedene Praktika gemacht, um auch erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich studieren? Weil ich war schon immer so ein Mensch, der sich für sehr viele Dinge interessiert und auch für viele Dinge begeistern kann. Ich hätte mir auch ganz viele andere Wege für meine Zukunft theoretisch vorstellen können. Ich habe mich dann aber entschieden, okay, ich möchte Betriebswirtschaft studieren. Und dann durch das Bachelorstudium hatte ich dann so die ersten Berührungspunkte wirklich mit dem Unternehmen. Habe dann Praktika gemacht, habe dann auch mal öfter nachgefragt und mit meinem Vater öfter ins Gespräch bekommen. Und es hat sich dann so ein bisschen mehr gefestigt, so dieses Thema, okay, es könnte vielleicht eine Option sein, schwebte aber immer so im Raum, dass ich hier vielleicht arbeiten möchte. Aber es war nie, dass so von meinem Vater irgendwie auch so ein Druck ausgeübt wurde. Die Option war da, aber wenn ich es nicht gewollt hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen. Mhm. Und dann so mit dem Masterstudium und das ich ja berufsbegleitend hier im Unternehmen gemacht habe, ja irgendwann, das kann ich auch gar nicht beschreiben, irgendwann war so ein Tag, das war wie so ein Gefühl, wo dann irgendwie so ein Schalter umgelegt war, wo man gesagt hat, ja okay, ich glaube, das will ich.
Okay. Wie war der Umgang da mit dir und deinem Vater? Also du hast keine Geschwister?
Doch, ich habe einen Bruder.
Du hast einen Bruder? Mhm. Okay. Ich frage immer so, ist der mit im Unternehmen dabei?
Nee, mein Bruder ist 1,5 Jahre jünger als ich. Okay. Der hat Architektur studiert. ist dann nach Berlin gezogen, hat noch eine Ausbildung zum Videocutter gemacht und hat jetzt zum Schluss im Bereich IT und Datensicherheit gearbeitet. Ganz andere Richtung und für ihn kommt es auch nicht in die Frage, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Ja, und er fühlt sich in Berlin super wohl und kann sich nicht vorstellen, ins kleine Osnabrücker Land zurückzukommen.
Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ist auch was anderes Berlin, als jetzt, wenn ich, wie gesagt, hier rausschaue mit der Landschaft. Okay, dann war es eigentlich für euch klar, okay, du wirst es machen. Wie war dann der Schritt? Wie bist du auf deinen Vater zugegangen? War das wirklich, wir haben uns einen Termin genommen, eine Zeit genommen und darüber gesprochen? Oder war das immer, schwebte zu Hause irgendwie immer mit? Ihr habt regelmäßig darüber gesprochen, ohne Termin. Wie habt ihr das gemacht?
Zu Hause hat das Unternehmen bei uns eigentlich nie wirklich eine große Rolle gespielt. Es gibt ja häufig Nachfolger, die dann erzählen, das Unternehmen war immer Thema am Abendbrottisch und es wurde immer nur über die Arbeit gesprochen. Ich will nicht ausschließen, dass das vorkam, aber es ist nicht so, dass ich mich präsent daran erinnern könnte. Mhm. Klar war immer präsent, mein Vater ist Unternehmer, mein Vater arbeitet viel und dass wir wirklich über Arbeitsthemen oder das Unternehmen zu Hause gesprochen haben, kam weder vor, als ich Kind war, noch als ich Erwachsener wurde. Erst jetzt, seitdem wir wirklich eng zusammenarbeiten und so wirklich in diesem Nachfolgeprozess sind, also vielleicht auch so seit 2019, seit einem Studium, ist das mehr geworden und wir müssen uns manchmal zusammenreißen, wenn meine Mutter oder mein Bruder am Tisch sitzen oder mein Lebenspartner, dass wir nicht darüber sprechen, weil die eben aus ganz anderen Bereichen kommen und das dann schwierig ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, da gab es gar kein festen terminiertes Gespräch oder so, sondern es war eher ein schleichender Prozess. Und irgendwann haben wir einfach darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ich kann es mir vorstellen. Und hat mein Vater auch gesagt, ja, ich kann es mir auch vorstellen. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay,
war
gut.
War eigentlich besiegelte Sache.
Dann lass uns einen strukturierten Plan machen, ja. Lass uns das Ganze angehen, eine Zeitleiste definieren und dann ging es mehr oder weniger los.
Du wirkst ja auf mich und sagst ja selber auch von dir, Struktur, System etc. ist dir ja wichtig. Ist nicht zwangsweise, also gerade Struktur ist ja nicht zwangsweise für jeden mal so wichtig. Wie seid ihr da vorgegangen? War das von vornherein klar, neben deinem Wunsch, ich brauche einen strukturierten Plan, dass dein Vater auch gesagt hat, ja, das machen wir so? Oder hat er erstmal gesagt, nee, das kriegen wir schon so hin?
Halb, halb. Also ich habe schon immer so das Bedürfnis gehabt, ich hätte gerne noch mehr Struktur gehabt. Mhm. Aber es war schon strukturiert, auch von seiner Seite aus. Ich habe dann, als ich hier angefangen bin, erst einmal alle Abteilungen durchlaufen, wie so ein eigenes kleines Trainee-Programm. Das war mir persönlich auch total wichtig, weil du weißt nur, worauf du dich einlässt in der Unternehmensnachfolge, wenn du alles kennst. Und du kannst auch nur dein Unternehmen gut führen, wenn du die Prozesse kennst, wenn du die Produkte wirklich kennst. Und denn ich war im Außendienst am Anfang und da wurde mir auch relativ schnell schon gesagt, du verstehst nur, was wir machen, wenn du die Anlagen selber gesehen hast, wenn du selber drin gewesen bist, wenn du quasi wirklich ein richtig Gefühl dafür entwickelt hast. Das heißt, ich habe wirklich im Außendienst angefangen. Ich war eine gewisse Zeit in der Produktion. Ich war im Schaltanlagenbau. Ich habe Schaltanlagen projektiert, war in der Serviceabteilung, im Innendienst. Also habe versucht, wirklich alle Bereiche mal so ein bisschen zu durchlaufen und alles kennenzulernen. Natürlich immer, sagen wir mal, in einer abgespeckten Variante. Aber so habe ich wenigstens einen Einblick überall bekommen. Und das macht es mir heutzutage auch deutlich leichter, mich in bestimmte Prozesse reinzulenken und bin dann ja aufgrund von, sagen wir mal, Personalmangel so ein bisschen in der Marketingabteilung hängen geblieben und habe da unterstützt. Spielt auch total in meine Stärken rein, also gar kein Thema. Und bin da auch dann lange geblieben in dem Bereich Marketing und habe dann noch zusätzlich im Personalwesen unterstützt und habe dann das Thema Nachhaltigkeit übernommen. Und dann kamen eben diese ganzen Themen wie Digitalisierung, KI und Datenschutz perspektivisch hinzu.
Persönlich gestaltet ist das Trainee-Programm, finde ich cool. Habe ich auch schon öfters gehört und ich glaube, das ist sehr empfehlenswert auch. Wie sind die Leute da auf dich zugekommen? Also war das so, Achtung, jetzt kommt die Tochter vom Chef und vielleicht spielt die ja nicht nur Mäuschen für sich, sondern gibt auch Infos weiter. Wie war das?
Ich war ja Anfang 20. Häufig haben die Menschen mich gefragt, ob sie mich siezen sollen. Und für mich war das total
klar. Ja. Ja,
nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Anfang 20. Ihr seid alle viel erfahrener als ich. Also mal unabhängig vom Alter, aber einfach viel länger hier, viel mehr Ahnung. Warum sollte man mich jetzt siezen, nur weil ich den Nachnamen meines Vaters trage und perspektivisch die Unternehmensnachfolgerin bin? Mhm. Und das war was mich etwas irritiert hat am Anfang. Ich habe aber relativ schnell klar gemacht, dass ich eher der Kandidat bin, der alle duzt und auch gerne geduzt werden möchte. Und ich bin mir ganz sicher, dass es am Anfang Zweifel gab, was so, kann die das überhaupt wie macht die sich hier? Jetzt kommt die hier rein, wird sich was verändern? Ich weiß aber auch, dass das Feedback gleichzeitig sehr positiv war. Und das ist auch was, was persönlich an mich herangetragen wird. Die Leute freuen sich sehr darüber, dass das Unternehmen in der Familie bleibt, dass das Unternehmen weiter in die Zukunft vorangetragen wird und dass wir als Familie eben uns mit diesem Nachfolgeprozess beschäftigen und den auch so transparent kommunizieren.
Mhm. Ist, glaube ich, und gerade bei Familienunternehmen, ja echt ein Thema. Also ich habe das Gefühl und bestätigst mir das auch gerade, dass viele die Mitarbeitenden, die in Unternehmen sind, auch gerne sich wünschen, wir wollen ganz gerne in der Familie bleiben. Also wir wollen jetzt nicht von einem Investor aufgekauft werden, was ja sicherlich auch irgendwo eine Lösung gewesen wäre langfristig, wo dann gesagt wird, okay, dann wird alles anders, die Kultur wird anders, sondern wir haben jemanden, die kennen wir, die bleibt in der Familie und so weiter. Und ich glaube, das ist für viele Mitarbeitenden durchaus wichtig. Das funktioniert natürlich dann aber auch nur, wenn man die Nachfolge dann auch irgendwie transparent gestaltet, beziehungsweise auch man muss ja nicht alles erzählen, aber wo steht man denn gerade?
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil dieses Miteinander, das ist das, was Familien so besonders macht und was Familienunternehmen ausmacht, so die Werte, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander kommuniziert, also wie man als Teamgefüge ist. Und das ist auch was, was mir extrem wichtig ist. Das ist vorhin mal angesprochen. Sind wir noch Mittelstand oder nicht? Sind wir KMU oder nicht? KMU, würde ich sagen, fallen wir raus. Da fallen wir auch bei den meisten Förderungen raus. Aber Mittelstand, solange wir Inhaber geführt sind, würde ich sagen, ja. Und je mehr man wächst, umso schwieriger ist es, diese familiären Werte im Unternehmen bestehen zu lassen. Und das ist was, was mir extrem wichtig ist, dass diese Zusammenarbeit sich noch genauso anfühlt wie 1962.
Ja, ich glaube auch, dass es die größte Herausforderung ist übrigens an der Stelle. Das geht gar nicht, ist mal doof gesagt, wenn man einen neuen Prozess einführen will und ein neues System einführen will. Hey, das ist anstrengend, keine Frage. Das ist aber nach 2-3 Monaten ist das drin. So, eine Kultur zu bewahren oder vielleicht auch seinen eigenen Stempel ein bisschen vielleicht aufzutragen, ohne dass es die Kultur erschüttert, das ist eine viel größere Challenge. Ja. Darauf geht es ja natürlich auch an, habe ich überhaupt Zeit dazu, das zu fördern, auch wiederzugeben, zu begeistern oder geht das bei mir selber unter, weil ich mich voll erst einarbeiten muss. Ich möchte auf dich nochmal eingehen, du hast ja vorhin von eurem strukturierten Plan erzählt. Hol uns mal ein bisschen ab, was steht da noch so auf dieser Zeitleiste?
Ich springe mal ein bisschen zurück. Wir haben 2024 angefangen und haben uns einen Berater geholt, dann so ein bisschen coacht und begleitet, weil man ja doch sonst dazu neigt, im Alltagsgeschäft das Thema Nachfolge etwas stiefmütterlich zu behandeln. Und so haben wir jemanden, der uns immer mal wieder auf die Finger schaut und sagt, hey, guck da nochmal hin, wollt ihr darüber sprechen, wollt ihr das und das angehen? Über die Jahre hat sich aber witzigerweise eine Dynamik entwickelt, dass mein Vater und ich uns regelmäßig vorher schon zusammensetzen und eigentlich die Termine mit dem Berater schon perfekt vorbereiten und eigentlich sagen, hey, wir haben den und den Plan schon erarbeitet. Das ist unser Ergebnis, so wollen wir es gerne machen. Am Anfang waren wir da, glaube ich, noch etwas unstrukturierter, ist dann aber so mit den Jahren immer besser geworden. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir uns zu wenig Zeit für uns und unsere Nachfolgethemen genommen haben. Und haben dann eingeführt, dass wir einen gemeinsamen Bürotag haben. Das heißt, wir verbringen einen Tag in der Woche immer zusammen, meistens im Büro meines Vaters. Und mein Vater arbeitet mich ein in verschiedene technische Themen oder Themen im Bereich der Geschäftsführung. Oder wir besprechen Themen, die mir gerade auf dem Herzen liegen. Und normalerweise ist das der Dienstag. Wenn du heute nicht hier wärst und mein Vater nicht heute Geburtstag hätte, würde ich heute bei ihm drüben sitzen. Wir würden gemeinsam unseren Bürotag verbringen. Und was wir uns auch angewöhnt haben, wir haben immer freitags nachmittags so einen kleinen Wochenrückblick. Das heißt, ich habe ja häufig Themen, bei denen ich mich vielleicht mal frage, wie hätte mein Vater das entschieden? Habe ich das richtig entschieden? Oder kann man anders an eine Situation rangehen? Und die Zeit eben nutzen wir auch, um bestimmte Entscheidungen zu reflektieren. Wir haben uns auch angewöhnt, nach, sagen wir mal, etwas schwierigen Besprechungen uns nochmal zusammenzusetzen und zu reflektieren, wie war die Besprechung? Warum wurden diese Entscheidungen so getroffen? Wieso vielleicht hat auch mein Vater auf eine bestimmte Art und Weise etwas kommuniziert, was ich vielleicht in dem Moment anders gemacht hätte? Weil so kann ich für mich auch lernen, wieso er auf Basis all seiner Jahre Erfahrung, die er hat, ja bestimmte Dinge so gemacht hat, wie er sie gemacht hat.
Ja.
Und so das hat uns zum Beispiel extrem geholfen, einfach in den Alltag eine gewisse Struktur reinzubringen.
Ich kann das übrigens nur so bestätigen. Viele da draußen denken einfach, ja, Nachfolge, das wird schon irgendwie, das passt schon, das kriegen wir hin. Und das ist, wenn man es so diszipliniert durchzieht, auch entspricht aber, man kann das hinbekommen. Die Praxis zeigt aber, das ist ja ein, ich nenne es jetzt mal Side-Projekt, was eigentlich ein Main-Projekt sein muss, ein Hauptprojekt. Und sich dafür eine gewisse Struktur, eine gewisse Disziplin hinzulegen, ist, glaube ich, unabdingbar. Und das hilft natürlich, ich meine, ich mache das ja genauso mit meinen Kunden, dass ich wie so eine Art Trainer manchmal an der Seite stehe. Den einen musste vielleicht ein bisschen mehr trainieren, der sich vielleicht nicht so gut vorbereitet hat auf die Termine wie du. Und dem anderen sagt, bist du eher so jemand, der einfach nur noch mal die letzten i-Tüpfelchen mitgibst und sagt einfach, hey, habt ihr richtig gut vorbereitet. Weil das Wichtige für mich zumindest ist, dass Nachfolger und Übergeber oder Übergeberin, je nachdem, oder Nachfolgerin auch, sich regelmäßig austauschen. Und ich erlebe es immer wieder, und es wäre bei euch wahrscheinlich genauso gewesen, wenn ihr euch nicht diese Termine reingesetzt hättet oder niedrigschwellige Termine bedenkt, dieser Austausch untereinander einfach elementar wichtig ist. Und man kann nicht mit einem Termin alles gesagt haben und sagen, jetzt haben wir erstmal nichts mehr, sondern es geht einfach wirklich auch darum, wie du es gerade schon gesagt hast, manche Alltagsdinge passieren einfach und man hinterfragt, hey, coole Entscheidung, warum hast du das jetzt so gemacht? Ich möchte wissen, was da durch deinen Kopf ging, weil vielleicht ist so eine Entscheidung oder muss so eine Entscheidung auch mal ich treffen. Und wenn man das nicht macht, neben diesen ganzen anderen Nachfolgethemen, die aufschlagen, wie du sie auch genannt hast, ich muss über Dinge lernen, ich muss Führung vielleicht auch verstehen und so weiter und so fort, dann wird das nicht. Das ist einfach so. Ich möchte ganz kurz nochmal auf die Zeit eingehen. Ihr habt 2000, habe ich mir das jetzt richtig?
Vor zwei Jahren
angefangen, genau. Jetzt habt ihr noch 2 Jahre vor euch. Findest du, das ist ein angemessener Zeitraum? Oder hättest du vielleicht sogar gesagt, ja, so viel Zeit brauchen wir nicht? Oder, hättest du gar noch 2 Jahre mehr gehabt? Wie siehst du das?
Ich finde, es ist ein angemessener Zeitraum, weil man selbst entwickelt sich ja auch und wächst in eine Rolle rein. Wenn man sich selbst so ein bisschen reflektiert und ich mal selbst mich betrachte, wie habe ich mich vor 2 Jahren im Unternehmen gefühlt, mit gewissen Entscheidungen gefühlt oder wie habe ich mich vor 4 Jahren im Unternehmen gefühlt, muss man ja in diese Rolle und in die Verantwortung auch erstmal reinwachsen. Und bestimmte Themen, die wir jetzt seit 2 Jahren immer mal wieder mit unserem Coach besprechen, hätten damals gar nicht stattfinden können, weil ich quasi die Verantwortung auch gar nicht getragen habe. Und ja, man fragt sich halt auch manchmal, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Also wer kam auf diese bescheuerte Idee, mir diese Verantwortung zu geben oder mir das zuzutrauen? So, ich glaube, dieses klassische Denken hat jede Führungskraft irgendwann mal. Und ich glaube, je unerfahrener ist und je jünger man ist, umso häufiger hat man diese Gedanken noch. Umso häufiger hat man auch wirklich mit Selbstzweifeln zu kämpfen und fragt sich, wie soll ich das eigentlich schaffen? Wenn ich zurückdenke, würde ich mich wahrscheinlich heute fragen damit, ne, wie kann ich das perspektivisch alles möglich machen? Aber in 2 Jahren werde ich das schon wieder ganz anders sehen. Und so entwickelt man sich konstant weiter. Und ich glaube, 4 Jahre sind eine gute Zeit. Weniger sollte es nicht sein. Bei mehr wird es dann vielleicht auch immer je nach Person schwierig loszulassen. Klar, ist immer charakterabhängig. Aber mein Vater hat auch mal zu mir gesagt, selbst wenn jetzt er in 2 Jahren in Rente geht, ist er ja nicht weg. Er ist ja trotzdem da, er ist ansprechbar als Person für mich, aber er ist natürlich auch, wenn ich das möchte, von mir aus für das Unternehmen da. Das heißt, er würde jederzeit irgendeine Rolle einnehmen, wenn ich den Bedarf dafür sehe, würde sich aber niemals aufdrängen.
Ja, dein persönlicher Mentor im Hintergrund sozusagen.
Zum Beispiel.
Ja. Du weißt ja selber auch, dass 4 Jahre bei vielen immer eine schöne Zahl ist und die meisten fangen dann doch erst 2 Jahre vorher an, kommen dann in die Hektik, neben der operativen Hektik und wird es manchmal wirklich sehr schwierig. Ein Punkt vielleicht noch dazu, du hast ja gesagt, dass du im Vorfeld viele Interessen hast, dass du viel auch ausprobiert hast, viele Praktikas gemacht hast. Würdest du sagen, jetzt wo du hier vor mir sitzt, das war auch wichtig, das so zu machen, weil du vielleicht aus diesen ganzen Geschichten, aus diesen ganzen Praktikas, den ganzen Erfahrungen sagst, ja, ich habe alles oder ich habe vieles ausprobiert und ich fühle mich aber hier am wohlsten.
Ja, ich glaube, es ist wichtig aus verschiedensten Perspektiven. Ich glaube, es ist zum einen wichtig, um A, mal woanders gearbeitet zu haben, um einmal zu wissen, wie es ist, woanders zu arbeiten, wo man vielleicht nicht die Tochter oder der Sohn des Geschäftsführers oder des Inhabers ist, weil das ist schon anders. Es ist wichtig, um unabhängig eigene Erfahrungen zu sammeln. Und was ich persönlich auch jedem raten würde, alleine ins Ausland zu gehen. Das sind Erfahrungen für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, die einen einfach extrem weiterbringen. Und bevor man sich wirklich entscheidet, was man machen möchte, viele Dinge auszuprobieren, halte ich für sehr wichtig. Außer man weiß natürlich schon, ich sag jetzt mal, seit Kindheit an, was man unbedingt werden möchte. Mein Vater und ich hatten ehrlich gesagt auch nach meinem Bachelorstudium die Diskussion, mache ich das Masterstudium hier berufsbegleitend oder woanders? Zu dem Zeitpunkt war ich aber schon ein paar Monate hier als Aushilfe sozusagen und hatte gerade angefangen zu verstehen, was sind die Prozesse, was macht das Unternehmen eigentlich, so was ist der USP, womit beschäftigen sich, was wird hergestellt. Ich hatte große Sorge, wenn ich jetzt nochmal woanders hingehe, dass ich dann zu lange brauche, um dieses sehr fachspezifische Wissen wieder aufzubauen und habe ihn dann überredet, dass ich quasi doch hier bleiben darf und mein berufsbegleitendes Masterstudium doch hier mache. Ganz ehrlich, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, es kann super gut auch sein, woanders gewesen zu sein und nochmal noch mehr Eindrücke von außen einzubringen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es sehr gut sein kann, frühzeitig im Unternehmen anzufangen, weil man eben dann das Unternehmen auch nochmal viel besser, viel intensiver kennenlernen kann, bevor man dann wirklich tatsächlich in diese Führungsrolle geht.
Da magst du wohl recht haben. Also ich habe Leute schon getroffen und Nachfolger und Nachfolgerinnen getroffen, die von sich aus gesagt haben, es war eine echt richtig gute Entscheidung, auch im Unternehmen zu bleiben. Mhm. Ja. Und umgekehrt genauso viele Leute, die sagen, hey, irgendwo mal andere Luft geschnuppert zu haben, ist wichtig, mal reinzugehen, weil man, auch wenn die Leute versuchen, trotzdem einen vielleicht auch Augenhöhe zu sprechen oder zu begegnen, dass es wirklich der Fall ist, dass doch immer irgendwo mitschwingt, es ist halt diese Tochter, es ist der Sohn, was auch immer. Gab es denn für dich einmal, wenn du das erzählen magst, gab es für dich denn einmal so irgendwie so einen emotionalen Punkt, wo du gesagt hast, ich traue mir das nicht zu, ich kann das nicht?
Diese Punkte gab es auf der Reise immer mal wieder.
Okay.
Ich glaube, jeder, der im Bereich der Unternehmensnachfolge ist, der sagt, den Punkt gab es nie. Ich weiß nicht, ob die Person so ehrlich ist. Natürlich gab es solche Punkte immer mal wieder, wo man saß und sich fragt hat, ich schaffe das nicht. Wie kann ich das schaffen? Und es ist zu viel Verantwortung, es ist zu viel Druck. Und dann gab es den nächsten Tag und du kommst nach Hause und bist völlig euphorisch, weil der Arbeitstag einfach fantastisch war und du super viel Spaß hattest und was bewegt hast und was verändert hast. Es ist wie, ich würde sagen, Unternehmensnachfolge ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Mhm. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Es ist alles dabei.
Hast du da für dich, jetzt mal unabhängig von Dingen, die du nicht beeinflussen konntest, wie ein fantastischer Arbeitstag, weil alles im Flow war, für dich da auch eine Strategie für dich selber zurechtgelegt, zu sagen, okay, wenn ich an diesen Punkt gekommen bin, dann spreche ich mit meinem Vater, dann spreche ich mit meinem Lebenspartner zu Hause, da spreche ich mit der Familie drüber, da spreche ich mit einer wohlgesonnenen Person hier im Unternehmen, was auch immer. Oder hast du das für dich selbst gelöst?
Nee, ich bin da ehrlich gesagt sehr kommunikativ. Wenn ich ein Thema habe, was mich beschäftigt, sagen wir Selbstzweifel wegen irgendwas zum Beispiel, dann spreche ich das aktiv an. Entweder zu Hause mit meinem Partner, ich rede aber auch ehrlich mit meinem Vater über verschiedenste Themen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, gerade wir auch hier in der Geschäftsleitung haben einen sehr, sehr vertrauensvollen Austausch. Also ich könnte auch mit jedem x-beliebigen Thema zu meinen Geschäftsleitungskollegen gehen und das ansprechen und sagen, hey, ich habe hier gerade Selbstzweifel wegen diesem und diesem Grund. Wie siehst du das? Bitte gib mir hierzu ehrlich Feedback. Ich habe mir aber auch im vergangenen Jahr mal eine Coachin, ist die weibliche Form von Coachin?
Ja, was?
Ja, okay. Ja. Eine Coachin.
Liebe Hörer, wenn ihr es besser wisst, bitte einmal sagen, aber ich wüsste jetzt mal so nicht.
Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wie man das korrekt gendert. Oder einen weiblichen Coach, so oder
aber
so.
Aus dem Englischen ist es dann sowieso
gegendert. Ja. An die Seite gestellt, die mich so ein bisschen damit unterstützt hat, die Themen aufzuarbeiten, wo liegen eigentlich meine Stärken und wo liegen meine Schwächen. Und dass man sich auch mehr auf dieses Stärkenthema konzentriert. Weil ich werde hier natürlich im Unternehmen viel auch damit konfrontiert, dass ich keine technische Ausbildung habe, dass ich in diesem Bereich definitiv Wissen nachzuholen habe und dann natürlich auch mein Bestes gebe, aber niemals so viel Wissen mir aneignen kann, wie jemand, der zum Beispiel Ingenieurwesen studiert hat. Und dieser weibliche Coach hat mir eben geholfen, mich mehr darauf zu konzentrieren, okay, auch wenn das nicht deine Stärken sind, wo liegen dann tatsächlich deine Stärken? Und auch darüber nachzudenken, wieso hast du dieses Wissen nicht? Und es hat mir viel bewusst gemacht, vieles Erfahrungswissen, gerade bei unseren komplett kundenindividuell projektierten Anlagen, ist einfach viel Erfahrungswissen. Und das kann ich mir ja nicht aneignen. Das kommt ja, wie gesagt, nur mit den Jahren und mit der Erfahrung. Und davon habe ich mich versucht, dadurch auch eben ein bisschen mehr frei zu machen und mich mehr zu reflektieren und dadurch eben nicht so sehr in diesen Gedanken zu gehen, kann ich das überhaupt schaffen oder fehlen mir hier die Qualifikationen, sondern mehr zu sagen, ja, es wird vielleicht schwierig, aber du bist bereit, diesen Weg zu gehen, an dir zu arbeiten, über dich hinauszuwachsen und dir mehr Wissen anzueignen. Das hat geholfen, mit diesen Situationen umzugehen, sich immer mal wieder von außen jemanden zu holen, mit dem man offen darüber sprechen kann.
Ja, Sehe ich genauso, weil selbst wenn man manchmal in einer Situation ist, hilft einfach ein Impuls von außen einfach, der vielleicht nicht so emotional gefangen ist, sondern vielleicht objektiver sagen kann, okay, lass uns mal gemeinsam in diese Metaebene zu gehen und lass gemeinsam mal durchgehen. Ich würde mit dir ganz gerne mal über diese allgemeine Marktsituation sprechen. Das heißt, in Deutschland aktuell übernehmen circa nur 21% Unternehmensnachfolgen für Frauen, trotz viele Nachfolgefälle, es in Deutschland gibt. Also es ist ja kein Geheimnis, dass auf uns Nachfolgewelle auf uns zurollt. Also es gibt super viele tolle Unternehmen, unter anderem, die übernommen werden könnten, sogar übernommen werden könnten, wenn Kinder da sind. Und doch fehlt manchmal der Mut. Übrigens gerade Frauen, vielleicht auch in gewissen branchenspezifischen Unternehmen wie Bauunternehmen etc. Was glaubst du, woher kommt der Zweifel gerade bei Frauen, dass sie, oder gibt es einen Zweifel, dass sie das nicht machen? Wie würdest du es einschätzen? Du hast ja auch ein Netzwerk für dich, wo du dich mit anderen unterhältst, die selber vielleicht auch mal Zweifel mitbringen. Warum ist das so?
Also bei unserem Netzwerk merke ich auch, um nochmal so auf die Verteilung zurückzukommen, dass wir mehr und männliche Unternehmensnachfolger sind als weibliche Unternehmensnachfolger. Ja. Obwohl ich merke, dass wir auch viel weiblichen Zuwachs bekommen. Also die weiblichen Unternehmensnachfolger sind definitiv da.
Ja.
Und sie sind auch definitiv sichtbar. Wir haben uns eben auch über das Thema LinkedIn unterhalten. Ja. LinkedIn ermöglicht viel Sichtbarkeit, gerade für Frauen in der Unternehmensnachfolge oder gerade auch für Frauen in der Führung. Und das ist eine wirklich tolle Entwicklung. Ich glaube, gerade ich bin gerade in so einer Zwischengeneration. Ich glaube, dass die Generation, die nach mir kommt, die jetzt ein bisschen jünger sind, dass die noch deutlich mehr ermutigt werden, gerade eben auch durch diese mediale Präsenz, durch diese verschiedenen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, mit Netzwerken oder schon Aktionen an Schulen oder wie es bei uns in der Region gibt, hier diese Machakademie, die jungen Schülern ermöglicht, Unternehmertum auszuprobieren und zu entwickeln, eigene Startup-Ideen zu entwickeln. Und auch dort werden junge Frauen gefördert und es wird gefördert, eben diesen Gedanken zu entwickeln. Ich glaube, dass es vielleicht vorher zu wenig Initiativen gab und vielleicht deshalb, ich will nicht sagen, der Mut nicht da ist, aber man vielleicht gar nicht darüber nachdenkt so richtig, sondern dieses, ich ärgere mich selber immer über diese stereotypischen Denkweisen, bin ich so gar kein Freund von. Aber ich glaube, dass das noch viel vorhanden ist, dieses stereotypische Denken, welche Berufe klassisch männlich sind und welche Berufe klassisch weiblich sind, was heutzutage absolut nicht mehr der Fall ist und was sich auch aufbricht.
Ja.
Es dauert nur einen Moment, bis dieser Wandel auch wirklich tatsächlich überall spürbar ist. Also ich bin der festen Überzeugung, wir sind, was das angeht, auf dem guten Weg. Und da wird sich in den nächsten Jahren auch deutlich eine Veränderung zeigen.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass es ja nicht nur die Sichtbarkeit ist an der Stelle, die du angesprochen hast, sondern auch das darüber, wie das Rollenbilddenken von Mitarbeitenden sich auch verändert. Also ich glaube, wenn ich wirklich jetzt mal in diese klassischen Handwerks-, Bauunternehmen, sehr männerdominierten Branchen denke und dann jemand ist, die vielleicht übernehmen möchte, aber weiß, hey, da warten welche, die primär Männer sind, die vielleicht ein altes Denken haben, je nachdem, gibt es vielleicht doch die Zögerung und zu sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich das A will, B mir das antun will dahingehend und überhaupt, was komplett auf mich zukommt, ob ich das mental für mich auch emotional, weil das ist einfach mal nochmal hartes Pflaster, ist einfach so, das auch überstehen kann und für mich das auch umsetzen mag, logischerweise. Also ich glaube, da sind schon viele Gedankenmuster immer noch vorhanden und ich finde es schade, weil wie du es auch schon gesagt hast, wir haben eine Nachfolgewelle und wir haben ganz tolle weibliche Führungskräfte, Töchter, mögliche Nachfolgerinnen etc., wo man genau da vielleicht diese Welle ein bisschen kleiner machen könnte zumindest. Was macht das mit dir? Lustigerweise, ich komme von einem schönen Essen, vorletztes Wochenende. Und da hat jemand gesagt, Mensch, ich werde jetzt wieder Papa. Und dann hat einer ganz laut gesagt, ja, dann hast du endlich einen Nachfolger. Ohne darüber nachzudenken, dass drei, vier andere an dem Tisch sitzen und sagen, ja, wir haben hier Töchter eigentlich. Wie ist das eigentlich? Was macht das mit dir, wenn ich dir das so sage?
Ich finde nicht, dass, also Nachfolge ist nicht geschlechterspezifisch. Man muss immer danach entscheiden, was bringt die Person mit.
Ja.
Ist die Person für die Nachfolge geeignet? Ist die Person nicht für die Nachfolge geeignet? Und möchte die Person die Nachfolge annehmen? Ich kenne auch genauso gut Geschwisterpaare, die gemeinsam die Nachfolge antreten und wo die Tochter die Geschäftsführerin ist und der Bruder Abteilungsleiter zum Beispiel. Ja, es gibt noch dieses klassische Bild des nachfolgenden Sohnes. Es ist so ein bisschen diese Tickenmentalität, die dann manchmal so auf solchen Veranstaltungen noch präsent ist. Ich sehe es in unserer aller Verantwortung, genau in diesem Moment der Person das vielleicht mal auf eine respektvolle Art und Weise zu spiegeln und zu sagen, okay, ich verstehe deinen Ansatzpunkt, aber er hat doch Töchter. Ja. Würden die nicht auch in Frage kommen, wenn sie denn daran Interesse haben?
Absolut.
Das ist natürlich immer die Grundlage.
Ich finde diese zwei Eckdaten sozusagen ganz schön, die du gerade genannt hast, im Sinne von, auf der einen Seite bringt diese Person einfach die Fähigkeit mit. Lass uns mal weg vom Geschlecht, sondern lass uns mal Fähigkeiten und Kompetenzen einstufen. Nicht jeder ist als Nachfolgerin, Nachfolger geboren, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es kann nach wie vor ein toller Mensch sein und es kann nach wie vor ein super Mitarbeitender oder Mitarbeitende sein. Aber wenn manchmal die Fähigkeiten und die Kompetenzen fehlen, dann und langfristig auch fehlen und wenn man auch keine Entwicklung sieht, dann muss man einfach auch im Wohl von ganz vielen Menschen, weil ich meine, ihr habt ja 300 Menschen, da stecken jetzt mal grob gesagt 250 Familien selber dahinter irgendwie. Das ist eine riesengroße Verantwortung, an die man auch immer denken muss.
Ja, das ist es definitiv. Und das darf man nicht unterschätzen und deshalb muss man sich, egal ob es jetzt Familiennachfolge ist, ob es externe Nachfolge ist, für mich ist Nachfolge auch innerhalb von Führungspositionen, das muss geplant werden.
Voll.
Und darüber muss man sich strukturiert Gedanken machen und das kann auch dein ganzes Unternehmen stark beeinflussen und das muss man ja auch auf Basis von Kompetenzen entscheiden und genauso sollte man eben auch innerhalb der familieninternen Nachfolge auf Basis von Kompetenzen sich für oder gegen etwas entscheiden.
Absolut. Das ist übrigens die interne Führungsnachfolge ist ein ganz wichtiges Thema, weil, sind wir mal ehrlich, wenn der Inhaber jemanden eingestellt hat als Führungskraft und der dann irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren ausscheidet, wie alt wird dann wohl die Führungskraft sein intern? Also die ist ja meistens auf einem gewissen Altersniveau, wo des Inhabers oder der aktuellen Geschäftsführung. Und darüber muss man sich auch frühzeitig Gedanken machen, weil nur weil es einen tollen Mitarbeiter gibt, heißt ja nicht, dass er eine tolle Führungskraft ist und man denkt sich so, okay, den könnte man ersetzen, sondern das mag ausgeklügelt sein, das zu umzusetzen. Jetzt haben wir vorhin schon einmal ganz kurz auch Netzwerke angesprochen. Ich nehme zumindest immer wahr, dass es auch wachsende Nachfolge-Communities gibt und auch sehr, wir waren ja gerade beim Geschlecht, auch sehr geschlechtertrennend manchmal auch. Also diese Female-Communities beispielsweise, wo dann nur Nachfolgerinnen drin sitzen, weil in den anderen Nachfolgerunden es mehr männerlastig ist, je nachdem. Wie denkst du darüber? Ist das wichtig, dass man das bewusst auch trennt voneinander oder damit einfach mal die Frauen auch unter sich sein können, weil sie vielleicht andere Nachfolgeprobleme haben oder ist der Mix eher der gesündere Weg? Wie denkst du darüber?
Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt keine kompletten Netzwerke trennen. Wir haben ja selbst hier bei uns in der Region auch ein Nachfolgenetzwerk, wo wir sowohl männliche als auch weibliche Nachfolge haben. Wir haben aber trotzdem natürlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob es sowas wie, ich sag jetzt mal einfach, was alle 4 Monate ein Treffen gibt, wo nur, sagen wir Frauen uns treffen. Weil natürlich haben wir andere Themen, die vielleicht die männlichen Nachfolger nicht beschäftigen. Aber ein komplett reines Netzwerk, getrennt voneinander, ich halte es immer für schwierig, weil auch da wieder unabhängig vom Geschlecht, jeder kann dir einen Mehrwert bieten. Jeder gibt dir guten Input und dafür ist doch ein Netzwerk da. Und wenn man es auf Veranstaltungen sieht, es gibt ja viele auch, sagen wir mal so Frauen-Networking-Events zum Beispiel, wo viel Frauen sind, die ich persönlich ehrlich gesagt sehr gerne mag, weil die haben nochmal eine ganz andere Energie. Also die sind irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, viel lebendiger. Dort findet immer viel mehr Interaktion statt. Und es hat so mehr so ein Empowerment-Inspirationscharakter, während, sagen wir mal, gemischte Veranstaltungen häufig etwas sachlicher sind, etwas steifer sind. Ich meine, das hat beides seine Vor- und Nachteile, alles gut. Ich glaube, am Ende die Mischung macht so ein bisschen, weil das spiegelt ja auch unseren Arbeitsalltag am Ende wieder. Ist es gut, sich auch mal nur in seiner kleinen Bubble quasi auszutauschen, aber eben auch darüber hinaus präsent zu sein, halte ich für extrem wichtig. Also wirklich eine komplett reine Trennung halte ich für keine gute Idee.
Ja, also ein bunter Mix sozusagen.
Ja.
Sehr gut. Kommen wir zum Finale ein bisschen. Ich als auch beziehungsweise meine Hörer möchten natürlich wissen, es gab Stolpersteine sicherlich. Du hast gesagt, wer die nicht hatte, der lügt so ein bisschen. Es geht natürlich auch darum, welche Entscheidungen du vielleicht im Nachhinein anders getroffen hättest. Da gibt es bestimmt auch welche. Ich möchte von dir wissen, wenn du jetzt jemanden hast und die Frage stelle ich generell, wenn ein jüngeres Ich jetzt quasi die Tür reinkommt, die steht jetzt in den Startlöchern, beginnt quasi mit diesem Nachfolgeprozess, welchen Tipp würdest du ihr geben, wo sie auf jeden Fall intensivieren sollte, sagen, hey, da bist du voll auf dem richtigen Weg, das auf jeden Fall machen. Und welchen Tipp würdest du vielleicht auch geben, wo du sagen würdest, achte da drauf, weil den Fehler habe ich gemacht und den musst du nicht machen.
Fangen wir mit dem letzten an, mit dem Fehler, das Negative zuerst. Dann bleibt das Positive vielleicht am Ende den Leuten mehr im Kopf. Nein. Was ich gelernt habe, ich war eigentlich immer, sagen wir mal, ein etwas hektischer Mensch. Ich habe immer sofort ausgesprochen, was ich gedacht habe. Mir fiel es auch schwer, vielleicht Menschen immer bis zum Ende ausreden zu lassen, weil ich schon direkt meinen Gedanken loswerden wollte. Bin auch eher so von der Kategorie schnell, schnell machen und dann vielleicht mal eben tollpatschig irgendwie noch 5 Sachen umgeworfen. Das habe ich mir versucht in den letzten Jahren, ich sag mal so, etwas abzugewöhnen. Zum einen, um ein bisschen die Struktur und Ordnung beizubehalten und auch einfach, weil es den Alltag deutlich schwieriger macht und auch die Zusammenarbeit deutlich schwieriger macht. Das war was auch, was mein Vater mir, es wird weniger, manchmal muss er es noch sagen, jetzt lass mich bitte zuerst ausreden, aber es wird weniger, hat er mir in der Vergangenheit aber viel gesagt. Also das, wo ich mir selber sagen würde, atme 3-mal durch, mach ein bisschen langsamer, denk erst drüber nach, dann sprich's aus. Das ist auch was heutzutage noch, wenn ich Vorträge halte, bei uns auf Tagungen oder sowas zum Beispiel, muss ich mich zwischendurch immer zusammenreißen, vielleicht 3 Geschwindigkeiten langsamer zu sprechen. Gerade wenn mich bestimmte Themen begeistern, überschlagen sich dann manchmal doch so die Gedanken. Also das wäre sowas, was ich mir meinem jüngeren Ich raten würde, dass man auch langsam und strukturiert vielleicht ans Ziel kommt und dass es nicht immer schnell, schnell gehen muss.
Ja, sehr schön. Jetzt die andere Seite. Was ist das Positive, was du auf jeden Fall sagen würdest? Mach das auf jeden Fall genauso weiter oder intensivier das. Wo bist du da?
Dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Hat mir am Anfang gefehlt, aber so in den letzten Jahren einfach zu sagen, hey, du machst das gar nicht so schlecht. Da kommt schon doch irgendwie was Gutes bei rum und auch so dieses, den Mut zu haben, sich Feedback von außen zu holen, mit Menschen auch offen darüber zu reden und dass es keine Schwäche ist, Fehler einzugestehen, Unsicherheiten anzusprechen oder mit anderen Menschen über Themen zu diskutieren, sagen, hey, ich weiß hier gerade nicht weiter und zu sagen, lass uns wirklich darüber reden, wir finden gemeinsam eine Lösung. Man muss nicht alles können, es ist voll okay, nicht alles zu wissen, man muss es nur offen kommunizieren und dann gemeinsam daran arbeiten, die Lösung zu finden.
Sehr schön. Ich glaube, das ist auch, was ich zumindest in der Nachfolge miterlebe, mit einer der wichtigsten Punkte. Es gibt natürlich sehr viele wichtige Punkte, aber einmal für sich selbst in sich zu vertrauen, mit dem Wissen, Nachfolge ist eine Achterbahn, wie du es gesagt hast.
Ja, definitiv.
Und auf der anderen Seite vielleicht auch mal kurz innezuhalten und zuzuhören. Das erlebe ich da draußen. Wir haben dann immer unsere eigenen frischen Ideen, weil wir es irgendwo aufgeschnappt haben oder denken selber, weil wir so hoch motiviert sind. Und dann hören wir gar nicht mehr richtig zu. Obwohl die andere Seite vielleicht sehr viele Erfahrungsimpulse hat, wo wir sagen, das muss ich mit einbeziehen eigentlich.
Ja, da sprichst du einen wirklich wichtigen Punkt an. Wir kommen ja häufig in ein Unternehmen nach einem Studium oder weil wir vorher woanders Erfahrungen gesammelt haben und denken uns, okay, ja toll, aber vielleicht veralte Strukturen oder das gefällt mir nicht, lass uns jetzt alles anders machen. Aber das, was da ist, hat seine Berechtigung und das, was da ist, ist auch wirklich gut. Und vielleicht sollte man sich die Zeit am Anfang vielleicht einfach mal nehmen, sich das genau anzugucken. Und zu sagen, hey, was ist eigentlich da? Und was ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können, die wir aber vielleicht einfach noch zukunftsfähiger weiterentwickeln können?
Ja, absolut. Und diese Zeit fehlt manchmal einfach, muss man ehrlicherweise so sagen. Das Wissen ist da und wir müssten ja mal. Und dann kommt doch etwas, weil es im Mittelstand einfach auch operativ hektisch wird. Und nein, wir haben keine Zeit, jetzt mal noch das zu besprechen, noch zuzuhören. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Lisa, ich möchte dir die letzten Worte hier eigentlich lassen. Welche Botschaft hast du für die Hörer hier noch, was du denen mitgeben kannst?
Puh, schwierige Frage. Nein, also Nachfolge ist immer komplett individuell. Es gibt keinen, sagen wir, Musterplan. Egal mit wem man sich unterhält, jeder hat andere Herausforderungen, jeder hat andere Lösungsansätze. Aber ich glaube, da liegt der Schlüssel in der Kommunikation. Einfach sich mit anderen austauschen, sowohl vielleicht mit anderen Nachfolgern, mit Menschen im Unternehmen, die dir, wie du es vorhin so schön gesagt hast, wohlgesonnen sind, denen du vertrauen kannst, den Sparringspartner zu suchen, sich mit den Eltern auszutauschen über die Themen, die einen wirklich beschäftigen. Und ich glaube, da liegt wirklich der Schlüssel, weil es gibt, wie gesagt, keinen einen richtigen Plan, den man zu verfolgen hat. Und man muss für sich den richtigen Weg finden. Und da kann einem wirklich jemand von außen gut bei helfen.
Sehr schön, danke dir. Und aus einem Puh, die Frage ist schwer, wurde doch mal noch ein richtig guter Impuls für euch da draußen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine persönlichen Einblicke, auch das, was du mit uns teilen wolltest. Und ja, bedanke mich.
Sehr gerne. Und ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. Du hast eben gesagt, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Wenn jemand zum Thema Nachfolge und Frauen in der Nachfolge sich gerne im Nachgang austauschen möchte, kann er sich gerne jederzeit melden.
Den Namen findet ihr dann auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank.
Tata. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.